Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe die anspruchsvolle Aufgabe, ein Thema, über das man wahrscheinlich eine ganze Ringvorlesung halten könnte, in wenigen Minuten abzuhandeln. Deswegen werde ich mich auf zwei Aspekte fokussieren. Der eine Aspekt ist der Ausstoß von klassischen Luftschadstoffen, der in der Stromerzeugung passiert. Und der zweite Aspekt, und das wird Sie nicht überraschen, ist die Klimawirkung. So, schauen wir mal, wie das mit dem Klicken funktioniert. Nein. Das war's nicht. Ah, so. Ich werde gleich in medias res gehen. Klassische Luftschadstoffe. Sie werden sich vielleicht fragen, ob klassische Luftschadstoffe nach Jahrzehnten erfolgreicher Luftreinhaltepolitik in Europa überhaupt noch eine Rolle spielen? Und die Antwort ist, sie spielen noch eine Rolle. Was Sie hier auf diesem Bild sehen, ist eine Auswertung der Europäischen Kommission, die diese für ihr sogenanntes Luftpaket gemacht hat. Und Sie sehen hier die Reduktion der Lebenserwartung durch Luftschadstoffe in Monaten. Und Sie sehen, dass in weiten Bereichen Europas der Verlust von Lebenserwartung durch Luftschadstoffe zwischen einem halben Jahr und einem Jahr beträgt. Von der Weltgesundheitsorganisation gibt es Auswertungen darüber, wie groß global die Opferzahl durch Luftverunreinigungen ist. Und Sie werden es nicht glauben, in den frühen 2000er Jahren haben Luftverunreinigungen mehr Todesfälle weltweit verursacht als alle kriegerischen Auseinandersetzungen zusammen, inklusive Bürgerkriege. Das ist nicht in jedem Jahr so, aber in etlichen Jahren der frühen 2000er war das so. Das heißt nach wie vor ein erhebliches Problem. Luftschadstoffe schädigen aber nicht nur die menschliche Gesundheit, sie schädigen auch Ökosysteme. Und hier ein Problem, das uns im Moment besonders interessiert, ist der Verlust von Biodiversität. Sie wissen vielleicht, dass das einer der wirklich groben Fehler ist. So, wir haben also Umweltauswirkungen. Wie sieht jetzt die Verursacherbilanz aus? Wer steht auf dem Steckbrief, wer ist dafür verantwortlich zu machen? Und Sie sehen hier verschiedene Kürzel von Luftschadstoffen und verschiedene Farben. Das heißt, die Situation ist durchaus unübersichtlich und es gibt eine Reihe von Verursachern. Aber schauen Sie jetzt auf den letzten Zylinder, das ist das SOx, Schwefeldioxid, ein Verursacher unter anderem der Feinstaubbelastung. Der graue Balken ist die Stromerzeugung. Also über 50% dieses Luftschadstoffs kommt aus dem Powersektor, oder das NOx, ein zentraler Schadstoff genau in der Mitte. Warum zentral? Weil er zur Feinstaubbelastung beiträgt, weil er zur Ozonbelastung beiträgt, weil er zu Verlust von Biodiversität beiträgt, ungefähr 20% aus der Stromerzeugung, das hellblaue 50% ungefähr aus dem Verkehr. Warum das für die Stromerzeugung relevant ist, werde ich Ihnen nachher gleich erzählen. Ganz andere Substanzgruppe. Hier Schwermetalle, das mittlere Quecksilber. Sie sehen wieder den grauen Balken, der den Kraftwerken zuzuschreiben ist. Ungefähr 50% des Quecksilbers, das in die Umwelt gelangt durch Emissionen, kommt aus dem Kraftwerkssektor und hier insbesondere durch mit Kohle betriebene Kraftwerke. Also, ich muss mich sehr kurz halten. Klar ist, wir haben bei klassischen Luftschadstoffen nach wie vor ein Umweltproblem. Klar ist auch, dass die fossile Stromerzeugung hier nicht die einzige und nicht immer auch die zentrale, aber eine wichtige Rolle spielt. Und klar ist auch, und das werde ich Ihnen noch zeigen, Strom aus Erneuerbaren Teil nicht des Problems, sondern Teil der Lösung ist. So, damit gleich zum zweiten Umweltaspekt, den ich beleuchten will, die Klimakrise. Sie haben gestern wahrscheinlich von Professor Schellenhuber viel besser als ich das könnte und auch in der Abendvorlesung gehört, dass das Klimathema eines der wesentlichen Herausforderungen ist, die wir derzeit global haben. Es gibt da jüngst eine Publikation des World Economic Forum, der sogenannte Global Risk Report, in dem die wichtigsten globalen Risiken aufgeführt werden, und zwar nicht durch Abfrage bei Umwelt-NGOs, sondern durch Abfrage bei sogenannten World Leaders, das heißt Manager von großen internationalen Unternehmen. Und an oberster Stelle, was sozusagen einerseits die Eintrittswahrscheinlichkeit und andererseits die Höhe des Schadens betrifft, und ein Risiko ist immer die Kombination aus diesen beiden Größen, an oberster Stelle ist der anthropogen verursachte Klimawandel. noch vor kriegerischen Auseinandersetzungen, noch vor Migrationsströmen, das heißt wirklich Handlungsbedarf. Ob wir in einer Welt leben, in Ende dieses Jahrhunderts, die eher moderat erwärmt ist oder bei der es wirklich sehr, sehr ungemütlich sein wird, hängt nicht zuletzt davon ab, wie sich der Mensch verhalten wird. Das sind keine naturgegebenen Phänomene, über die wir hier reden, sondern letztendlich eine Konsequenz der Freisetzung oder Nichtfreisetzung von Treibhausgasen. Was ich Ihnen hier gezeigt habe, ist eine Übersicht des Anteils der Stromerzeugung, genauer gesagt der öffentlichen Strom- und Wärmeerzeugung, an den Treibhausgasemissionen unterschiedlicher europäischer Länder. Sie sehen ganz links Österreich 10%. Wir sind hier sehr, sehr gut. Österreich hat mit 75% erneuerbaren Anteil an der Strom, an der öffentlichen Stromerzeugung hier einen Gutteil seiner Hausübung schon gemacht. Sie sehen aber andere Länder, wo die Balken durchaus über 50% hinaufgehen und der Energiepolitik zwar nationale Komponenten hat, aber immer auch ein europäisches Thema ist, sehen Sie, dass wir hier ganz gewaltigen Handlungsbedarf noch haben. Die gute Nachricht hier, man kann Strom ohne die Freisetzung von Treibhausgasen produzieren. Hier haben Sie Balken, und da will ich schnell durchgehen, mit Emissionsfaktoren, und das ist mir ganz wichtig, nicht nur die direkten Emissionen, sondern auch die vorgelagerten Treibhausgasemissionen, das heißt Lebenszyklusbetrachtungen. Es wird ja manchen Erneuerbaren immer vorgeworfen, dass sie im Lebenszyklus gar nicht so gut sind. Sie sehen am Anfang Gaskraftwerke, Biomasse, KWKs, Steinkohlekraftwerke, Braunkohlekraftwerke, Wasserkraft, PV und ganz hinten die Windkraft. Und Sie sehen, sie haben riesige Unterschiede eben auch bei Betrachtung der Lebenszyklusemissionen. Und vor dem Hintergrund der Schwere der Klimakrise haben wir eigentlich überhaupt keinen Anlass mehr, Strom fossil herzustellen. Was man natürlich auch sieht, dass es innerhalb des fossilen Portfolios sehr, sehr große Unterschiede gibt. Ein Braunkohlekraftwerk hat pro Kilowattstunde dreimal so hohe Emissionen wie ein mit Gas betriebene KWK-Anlage. Die schlechte Nachricht dazu, wir haben derzeit eine Situation oder Preissignale, die eher dafür sprechen, dass Kohlekraftwerke im Betrieb sind. Und das ist natürlich im angesichts der Klimaproblematik ein völlig falscher Weg, den wir derzeit einschlagen, wo es schlicht und ergreifend notwendig ist, die Freisetzung von Treibhausgasen zu bepreisen, Preissignale zu setzen und dann eben auch damit sukzessive auf Erneuerbare umzusteigen. Ich habe Ihnen gesagt, wenn man den Stromsektor anschaut, ist es wichtig, nicht nur auf die Erzeugung zu schauen, sondern auch auf den Endverbrauch. Wenn wir jetzt nach Österreich schauen, ist es zum Beispiel so, dass knapp 30% der Treibhausgasemissionen durch den Verkehr verursacht werden. Der Verkehr verursacht auch und verbraucht ungefähr ein Drittel des energetischen Endverbrauchs in Österreich mit einem fossilen Energieanteil über 90%. Haben wir hier Möglichkeiten zu agieren? Wir haben sie, und das ist der Einsatz von Elektromobilität. Und was Ihnen dieses Chart zeigt, ist ein Vergleich verschiedener Antriebsformen, und das ist mir wieder wichtig, Lebenszyklusbetrachtung, inklusive der Herstellung der Batterien und der Fahrzeuge. Und Sie sehen da ganz links die konventionell betriebenen Fahrzeuge Diesel und Benzin, und Sie sehen in der Mitte die rein elektrischen Fahrzeuge e.V. Strompark Österreich, deutlich niedriger e.V. Ökostrom und e.V. Wind. Das sind die beiden, die die besten Noten haben, nicht weiter überraschend. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, auch den Sektor Mobilität klimaneutral oder klimafreundlicher zu gestalten, brauchen da natürlich zusätzlichen Strom. Dieser Strom darf aber nicht aus konventionellen Kraftwerken und schon gar nicht aus Kohlekraftwerken kommen, weil sonst ist es am Ende des Tages ökobilanziell ein Nullsummenspiel. Also ein klarer Hinweis darauf, wir brauchen hier weiteren Ausbau. Sie haben gestern wahrscheinlich gehört, dass wir bis Mitte des Jahrhunderts von fossilen Energie wegkommen müssen. Das ist nicht nur wissenschaftlich gut und klar ableitbar, es ist auch das, was im Kern das Pariser Abkommen, das im Dezember letzten Jahres verabschiedet wurde, ausmacht, die Verabschiedung der fossilen Energieträger. Jetzt ist es so, dass unser Energiesystem in Europa nach wie vor zu über 80% auf fossilen Energieträgern beruht, in Österreich zu 2/3. Und man die berechtigte Frage stellen könnte, geht sich das überhaupt aus? Schaffen wir das überhaupt in so kurzer Zeit? Und da will ich Ihnen jetzt ein Tool vorstellen, mit dem Sie interaktiv Ihr eigenes Dekarbonisierungsszenario machen können. Das haben wir auf Basis eines englischen Modells programmiert, ist auf einer Webseite des Umweltressorts abrufbar und wo Sie in allen erzeugenden und verbrauchenden Sektoren Entscheidungen treffen können und die Konsequenzen dieser Entscheidungen einerseits auf den Energiebedarf, andererseits auf die Treibhausgasemissionen dann online sehen können. Was Sie hier sehen, ist ein Business-as-usual-Szenario. Nachfrage nach Elektrizität ganz links, in der Mitte Aufbringung, ganz rechts die entsprechenden Emissionen. Sie sehen hier einen Anstieg der conventional Stromerzeugung, das heißt der fossilen Stromerzeugung. Sie sehen ganz rechts, welche Auswirkungen das auf die Treibhausgasemissionen hat. Sie steigen an. Das ist genau das, was wir nicht brauchen können. Das ist genau das, was nicht mit unseren Zielsetzungen in Einklang steht. Und hier sehen Sie ein Szenario, in dem genau Gegenteiliges passiert. Was mir wirklich wichtig ist, Sie sehen ganz links, wir haben hier eine deutliche Erhöhung der Stromnachfrage. Wir sind da so weit gegangen, dass wir in dem Szenario sogar die FÖs dekarbonisiert haben. Jetzt werden Sie sagen, das geht doch gar nicht, was ist das für ein Unsinn? Wenn Sie aufmerksam die Medien lesen, werden Sie vielleicht in einem Interview vom Vorstandsvorsitzenden der FÖs, vom Herrn Eder, gelesen haben, dass eine Umstellung auf Wasserstofftechnologie einer der Optionen ist, die das Unternehmen derzeit wirklich ernst ansieht. Kein Hirngespinst von Umweltleuten wird in der FÖs selber diskutiert. Hat natürlich einen gewaltigen Nachfrageboom bei Strom zur Folge. Wenn man die FÖs von heute auf morgen auf Strom umstellt, würde das einen zusätzlichen Strombedarf von 35 Terawattstunden bedeuten. Das ist ungefähr die Hälfte des jetzigen Verbrauchs in Österreich. So, dann haben Sie in der Mitte den Supply, die Stromerzeugung. Und Sie sehen hier unter anderem einen deutlichen Anstieg beim Wind. Und Sie sehen ganz rechts, was das auf die Treibhausgasemissionen zur Folge hat. Also erstens kommen wir in dem Szenario trotz Zuwachs des Verbrauchs ohne Import aus. Und zweitens kommen wir trotz Zuwachs praktisch ohne fossile Energie aus. So, und damit bin ich auch schon bei meinem kurzen Fazit. Nicht nur die Verminderung klassischer Luftschadstoffe ist ein Gebot der Stunde, insbesondere auch die Dekarbonisierung unseres Energiesystems ist ein Gebot der Stunde. Der Ersatz fossiler Energieträger ist ein gesellschaftliches Projekt, aber ist, wenn man die Klimawissenschaften ernst nimmt, und man sollte die Klimawissenschaften ernst nehmen, ein Gebot der Stunde und ohne Alternative. Sauberer Strom aus erneuerbaren Energien ist Teil der Lösung. Durch die Elektrifizierung jetzt fossiler Anwendungen ist ein Teil der Energiewende, nicht der einzige. Wir müssen auch mit weniger Energie auskommen. Wir müssen effizienter werden. Wir müssen auf Energiedienstleistungen schauen. Aber ist ein wesentlicher Puzzlestein. Und wenn Sie es nicht glauben, schauen Sie in den Zielpfadrechner, machen Sie Ihre eigenen Szenarien und Sie werden sehen, mit gutem Willen und den richtigen Maßnahmen ist das alles machbar. Ja, meine Uhr ist abgelaufen. Damit bedanke ich mich schon sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.